NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. August 1975. Die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki.
Nun hatte man Französisch als diplomatische Verhandlungssprache gewählt und die Teilnehmer alphabetisch aufgelistet. Fing also mit Allemagne, Deutschland, an. Und dann war die Demokratische Deutsche Republik noch vor der Föderalen Deutschen Republik. Und insofern stand Honeckers Unterschrift als erste unter dem Dokument.
Wobei uns schon ein bisschen ärgerte, dass eigentlich wir lieber als erste unterzeichnen.
Aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland wird mit der Unterzeichnung der Konferenzdokumente die Politik des Friedens ein wesentliches Stück vorankommen.
Die Deutsche Demokratische Republik empfindet tiefe Genugtuung und Befriedigung über den erfolgreichen Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Bessere Beziehungen,
echter und dauerhafter
Solidarität
Frieden,
zwischen
Überwindung von Konfrontation.
Im Grunde ist die Schlussakte von Helsinki die größte und erfolgreichste Menschenrechtsinitiative der Geschichte.
Das heißt, ein höchst aktiver Feldzug für die Prinzipien der westlichen Demokratie.
Die Schlussakte von Helsinki hat das Tor zur Einheit Europas geöffnet. Offen gesagt waren wir ja die Region gewesen, die sich am stärksten für einen erfolgreichen Ausgang dieser Konferenz eingesetzt hatte, weil sie uns Gelegenheit bot, auch die deutsche Frage gleichberechtigt, ebenbürtig mit allen anderen europäischen Staaten auf einer großen Konferenz zu verhandeln. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Und ich war der erste Abgeordnete in einem westlichen Parlament, der offen für eine Annahme der sowjetischen Konferenzidee plädiert hat. Hans-Dietrich Genscher, ich war 23 Jahre Mitglied der Bundesregierung und 5 Jahre als Innenminister, 18 Jahre als Außenminister und hatte das Glück, in einer entscheidenden Zeit für unser Land beide Ämter innehaben zu können. Man muss wissen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg auf deutschem Boden und auf europäischem Boden, wenn Sie so wollen, ein Wettkampf der Systeme gab. Auf der einen Seite das demokratische System im Westen, das sozialistische im Osten. Und das Ergebnis dieses Wettkampfes war, dass die Leute dem sozialistischen System entliefen und nach Westen gingen. Deshalb der Bau der Mauer. Aber dann kamen die Führungspersonen in den sozialistischen Ländern zum Ergebnis, dass wohl auch auf Dauer diese Mauer nicht halten würden und deshalb wollte man sich die Grenzen bestätigen lassen.
Die gesamteuropäische Staatenkonferenz ist in der wechselvollen Geschichte des europäischen Kontinents ohne Beispiel.
Sie hat zum ersten Mal die Staaten Europas und Nordamerikas mit der ganzen Breite ihrer Probleme an einen gemeinsamen Tisch gesetzt.
Das in Helsinki versammelte Staatenforum bekräftigt die Wende vom Kalten Krieg zur Entspannung in Europa.
Schon Mitte der 1950er Jahre schlägt der damalige sowjetische Außenminister Molotow vor, eine europäische Sicherheitskonferenz einzuberufen. Er ist seiner Zeit weit voraus.
Dagegen hat sich der Westen lange gesträubt, weil in diesem europäischen Sicherheitssystem die USA und Kanada, die ja Mitglieder der NATO waren, nicht vertreten sein sollten. Und die westlichen Europäer wollten sich mit guten Gründen nicht von der amerikanischen Schutzmacht isolieren lassen. Mein Name ist Wilfried Loth, ich bin Professor für Neuere Geschichte an der Universität Duisburg-Essen und habe seit vielen Jahren über die Geschichte des Kalten Krieges gearbeitet. Das Interessante ist, dass sich das nun an der Wende zu den 70er Jahren ändert. Im Frühjahr 1969 wird der sowjetischen Führung, das ist unterdessen der Generalsekretär Leonid Brezhnev und der Außenminister Andrei Gromyko, wird dieser sowjetischen Führung klar, wir müssen flexibler werden und wir müssen diplomatische Möglichkeiten anbieten, um eine Verständigung mit dem Westen zu erreichen.
Achtung der Souveränität.
Friedliche Regelung von Streitfällen.
Nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten.
Unverletzlichkeit der Grenzen.
Und so schlagen die Staaten des Warschauer Pakts in dem sogenannten Budapester Appell vom 17. März 1969 die Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz vor. Man ist bereit, ganz offen zu verhandeln.
Doch da ist noch die ungelöste deutsche Frage. Die Bundesrepublik will sich den Weg zu einer friedlichen Wiedervereinigung beider deutscher Staaten nicht verbauen.
Die östliche Seite hat dieses Konferenzprojekt nicht zuletzt deswegen betrieben, weil da ja auch die DDR teilnehmen sollte an der Konferenz. Die DDR, die bisher von den Westmächten nicht diplomatisch anerkannt war, die existierte für den Westen überhaupt nicht. Man wollte die DDR als Teil des Warschauer Paktes stabilisieren und damit auch die deutsche Teilung für alle Zeiten festschreiben.
Das war die bis zuletzt offene Frage.
Und weil das für die westliche Seite nicht akzeptabel war, musste eben zunächst ein Weg gefunden werden, wie man die deutsche Frage behandelt, bevor man dann eine solche Sicherheitskonferenz organisieren konnte.
Als im Herbst 1969 Willy Brandt zum Bundeskanzler der sozialliberalen Koalition gewählt wird, beginnt ein neues Kapitel der Entspannungspolitik. Es folgen die Ostverträge mit der Sowjetunion und Polen, das Vier-Mächte-Abkommen über den Status Berlins, dann der Grundlagenvertrag mit der DDR. Danach ist der Weg frei für eine gesamteuropäische Sicherheitskonferenz.
Entschieden wurde es letztlich bei einem Treffen zwischen dem amerikanischen Außenminister Henry Kissinger und dem sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko im September 1972 in Moskau. Da wurde vereinbart, dass man sich im November in Helsinki treffen würde, um die Tagesordnung zu verhandeln.
Es beginnt ein zähes Ringen um die für die jeweilige Seite besten Formulierungen. Der Bundesrepublik geht es vor allem um Punkt 1 Absatz 2. Darin heißt es, dass die Staaten ihre Grenzen durch friedliche Mittel und Vereinbarung verändern können.
Ich habe das auch von Anfang an meinem sowjetischen Kollegen Gromyko gesagt. Sie werden die Unterschrift, solange ich Außenminister bin, nicht bekommen, wenn nicht die friedliche Veränderbarkeit der Grenzen garantiert wird.
Helmut Schmidt, nach dem Rücktritt Willy Brandt seit 1974 Bundeskanzler, sagt zum Abschluss der KSZE in Helsinki:
Unser Ziel bleibt es, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt.
Denn wenn wir die nicht garantiert gehabt hätten, hätte man ja in Moskau sagen können, Grenzen sollen unverändert bleiben. Auch die Beseitigung einer Grenze ist eine Grenzveränderung und deshalb mussten wir darauf auf jeden Fall bestehen.
Die deutsch-deutsche Grenzfrage ist nur ein Streitpunkt unter vielen. Den Ostblockstaaten geht es um die Bestätigung der Machtverhältnisse in Europa und um die völkerrechtliche Anerkennung der DDR. Der Westen streitet vor allem um den Austausch von Menschen, Informationen und Meinungen, wie es später in der Schlussakte heißt.
Das wiederum war für die sowjetische Seite zunächst überhaupt nicht akzeptabel, denn Austausch von Informationen, das hieß Öffnung der Grenzen und damit auch eine Gefährdung der totalitären Regime des Ostblocks. Aber er musste akzeptiert werden, weil anders die Westmächte weder über wirtschaftlichen Austausch bereit waren zu verhandeln, noch über die Sicherheitsfragen.
Die 35 Staats- und Regierungschefs unterschreiben nach einem gut zweijährigen Konferenzmarathon am 1. August 1975 rund 600 Empfehlungen. Eine Willenserklärung. Freiwillig auferlegte Regeln, an die sich alle Teilnehmerstaaten der KSZE halten sollen.
Kritiker des Schlussdokuments auf der westlichen Seite, wie Verteidiger des Dokuments auf der sowjetischen Seite, haben argumentiert, das ist ja nur Papier.
In New York Times steht, die 35-Nationen-Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sich nach 32 Monaten der Wortglauberei ihrem Höhepunkt nähert, hätte nicht stattfinden sollen. Niemals haben so viele Menschen so lange Zeit um so wenig und doch so viel gerungen.
Meckerte der CSU-Politiker Richard Stücklen seinerzeit im Deutschen Bundestag.
So wenig weil die Hunderte von Diplomaten im Schlussdokument festlegen, dass es legal für niemanden bindend sein wird, so viel, weil es die USA, Kanada und 33 Länder Europas zur Unverletzlichkeit der Grenzen verpflichtet und damit die Teilung Deutschlands und Europas sowie den riesigen Gebietserwerb der Sowjetunion ratifiziert.
Das war eine gewaltige Unterschätzung dessen, was da tatsächlich geleistet wurde. Die Führer von Staaten zur Anerkennung des Prinzips der Menschenrechte und der Selbstbestimmung zu bringen. Führer von Staaten, die der Auffassung waren, dass sie den Fortschritt der Menschheit repräsentierten und die westlichen Staaten imperialistische Staaten seien, die von diesem Imperialismus erstmal befreit werden müssten.
Wie ich überhaupt finde, dass die Gegner der Schlussakte im Westen wie im Osten beide die Auswirkungen der Schlussakte unterschätzt hatten.
Das war eine ungeheure Leistung und hat die Führer dieser Staaten unter enormen Zugzwang gebracht.
Weil der Osten musste wissen, dass die Durchsetzung der Schlussakte das Meinungsmonopol der staatlichen Führung Schritt für Schritt beseitigt hat.
Der Druck hat sich dann letztlich als so stark erwiesen, dass man ihm nicht mehr standhalten konnte.
Nachdem die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet ist, erlebt der Handel zwischen Ost und West einen Aufschwung. Kontakte etwa zwischen Bürgern der Bundesrepublik und der DDR nehmen zu. Der Historiker Wilfried Loth.
Es kam nach und nach auch zu vermehrtem Austausch im kulturellen Bereich unter Wissenschaftlern, unter Gewerkschaftern. Das heißt, der eiserne Vorhang ist in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zunehmend durchlässiger geworden.
Der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher.
Da gab es viele Leute, die völlig unterschätzten, dass eben diese Dokumentation der Schlussakte, dass jeder sie in seiner Tageszeitung hatte, dass er sich darauf berufen konnte.
Und in der Tat haben viele Oppositionelle dieses Dokument als Ermutigung verstanden.
Was in der Parteizeitung gestanden hatte, da die Partei immer recht hat, war das dann ja auch garantiert, dass immer mehr Menschen darauf rekurrieren würden. Und diese Wirkung ist von vielen im Westen total unterschätzt worden.
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheit.
Gewissensfreiheit.
Religionsfreiheit.
Zugang und Austausch von Informationen.
Wir haben in der Folge der Unterzeichnung und Veröffentlichung der KSZE-Schlussakte eine Belebung der oppositionellen Szene in allen Ostblockstaaten, von der aus sich eine Linie bis zu den Revolutionen des Jahres 1989-90 ziehen lässt.
Ich glaube, dass die Freiheitsrevolution von 89 nicht so und nicht zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hätte, wenn nicht die Menschen im östlichen Teil Deutschlands, um den deutschen Fall mal zu nehmen, voll informiert gewesen wären über die Lage in der Welt.
Noch einmal der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und Erich Honecker, zu der Zeit erster Sekretär des Zentralkomitees der SED.
Auf Jahrzehnte der Konfrontation folgt nicht über Nacht eine Epoche der Kooperation.
Helsinki ist unseres Erachtens kein Schlusspunkt, sondern der Auftakt zu neuen Initiativen.
Ich meine, für uns Deutsche war das entscheidend. Und der Prozess der deutschen Vereinigung beginnt im Grunde mit den Ostverträgen und mit der Schlussakte von Helsinki.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki am 1. August 1975. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.